Römer 6, Vers 22. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Furcht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Wir freuen uns, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, durch welches wir in der Lage sind, seinen heiligen Willen zu erkennen. Nicht Menschenwort ist, sondern Gottes Wort. Der Apostel Paulus redet hier von Kindern Gottes, nicht etwa von Menschen allgemein, und stellt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Erlösten ins Licht. Unsere Vergangenheit nach unserem Thema ist die Sünde. Als wir nach Vers 20 dieses Kapitels Sklaven der Sünde waren. Sklaven haben auch eine andere Eigenschaft. Sie bleiben immer auf der Erde. Aber es ist der größte Gewinn, den wir uns vorstellen können, wenn wir Gottes Sklaven geworden sind. Denn nur dann und allein nur dann hat der Herr uns freigemacht von der Sünde. Ein Sklave ist ein Mensch, der sich nicht selbst gehört. Wir wollen heute mitnehmen, dass es keinen goldenen Mittelweg gibt, keine Neutralisation. Es gibt nur zwei Wege, über die wir selbst zu entscheiden haben, nicht Gott, sondern wir selbst haben über unseren Lebensweg die Entscheidung zu fällen. Vielmehr gehört ein Sklave seinem Herrn, der ihn G oder R gekauft hat. Entweder hat uns Satan um den Preis der Sünde gekauft, was einst, wie wir wissen, im Garten Eden geschah, oder aber es hat uns der Herr Jesus um den Preis seines Opfers erkauft. Entweder sind wir Sklaven der Sünde, Johannes 8, 34, oder Sklaven Gottes. Andere Personen können wir auf dieser Erde nicht sein. Und die Seite, welchem Sklaventum wir angehören, haben wir selbst zu entscheiden. Sowohl Satan als auch Gott nehmen unsere Entscheidungen äußerst ernst. Nur der Mensch wandelt an der Peripherie der Geschehnisse, wie wir gleich sehen werden. Paulus, der Apostel, redet zu uns im gleichen Kapitel, Vers 16, und sagt, wisset ihr nicht, Punkt, 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 ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorchet. Geschwister, hier wird offenbar über unser unsere Zugehörigkeit, welchem Herrn wir angehören, entscheidet einzig unser Gehorsam. Darum ist es auch ein Unding, wer sein Leben Christus übergibt, aber in der Welt wandelt. Das hat uns lehrreich Israel vorgelebt. Sie sind nicht umsonst zu Fall gekommen. Der Sklave der Sünde hat Freiheit. Freiheit für die Sünde. Der Sklave Gottes hat Freiheit zur Herrlichkeit. Wenn wir wissen, dass die Sünde der Leute Verderben ist, dürfte in unserem Thema von heute keine Frage existent sein, welcher Seite wir angehören wollen. Aber nehmen wir es als Kinder Gottes ernst. Unser Gehorsam bestimmt unseren Herrn, dem wir dann angehören. Mit Halbheiten gibt sich noch nicht einmal der Teufel zufrieden. Wir wissen, dass im Griechischen Knecht so viel wie Sklave bedeutet oder heißt. Wenn unser geliebter Herr Jesus im Neuen Testament dreimal Knecht Jesus genannt wird, Apostelgeschichte 3,13, Apostelgeschichte 4,27 und Vers 30. Dreimal Knecht Jesus. So heißt das Sklave. Er kam zu uns als Sklave. Wer von uns möchte hier in dieser Welt, die sowieso krumm und vergänglich ist, Sklave sein? Keiner. Und doch sind es alle Menschen. Unser Herr wurde Sklave wegen seines Gehorsams zum Vater. Hebräer 10,7: Um deinen Willen, o Gott, zu tun, war er gekommen. Nicht seinen eigenen. Und in Lukas 22, Vers 42, betet der Herr Vater: Wenn du diesen Kelch wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Der Herr war völlig Knecht, war völlig Sklave, nicht der Menschen Sklaven, sondern seinem Gott und Vater. Der Herr hatte keine Probleme darin. Aber wie viele Kinder Gottes haben mit der Frage des Gehorsams zu seinem Wort Probleme? Wie wir aus diesen Bibelstellen ersehen, trägt der Herr seinen Titel Sklave zurecht. Einfach, weil es die Bibel schon mal sagt. Aber auch seines Gehorsams wegen. Und als der Herr dann in die Himmel aufgefahren war und zur Rechten der Majestät saß, in diesem Augenblick war seine gesamte Knechtsstellung beendet. Und wenn wir bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit aufgenommen werden, wir warten ja darauf, dann, sagt die Bibel, werden wir ihm gleich sein. Dann ist unsere Knechtstellung beendet. Knechte gibt es nur hier auf dieser Erde. Für unseren Herrn Jesus und für uns. Im Blick auf diese unsere Erhebung, die vor uns liegt, so sagt der Herr in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Im Blick auf das, was er am Kreuz für uns erfüllen würde, hat er sie dort schon nicht mehr Knechte genannt. Das war ein Glaubensverhalten und ein Glaubensausdruck unseres Herrn, an welchen wir uns erfreuen sollten. Wir tun es auch. In der Herrlichkeit werden wir also keine Knechte mehr sein. Das sind Aussichten. Alles das haben wir unserem Herrn Jesus Christus zu verdanken bis ins Letzte. Unser eigenes Werk hat hier keinerlei Ruhm. Nicht, dass das jemand sich einbilden wollte. Etwa durch einen Hyperheiligungszug einen Anteil an dem zu haben, der uns aus der Verlorenheit herausgerettet hat. Ihm haben wir es zu danken, und zwar vom ersten bis zum letzten Augenblick. Jawohl, wir werden allein nur dann Gottes Sklaven, wenn wir von der Sünde freigemacht sind. Das heißt aber nicht, wenn wir so weit sind auf dieser Erde und keinerlei Sünde mehr tun. Wir wollen hier klar reden. Das redet der Teufel den Kindern Gottes in den Hals. Von Natur aus sind wir alle verloren. Wir treten als Verlorene in das irdische Leben ein. Wir werden noch nicht einmal gefragt, ob wir damit einverstanden sind. Ich selbst bin auch nicht gefragt worden. Und darum geht auf dieser Erde kein Mensch verloren, weil sie schon alle verloren sind. Auf dieser Erde ist kein Mensch verloren gegangen, weil sie alle verloren das Licht der Welt erblicken. Der einzige Wechsel hier auf dieser Erde ist, wir können gerettet werden. Und das haben wir unserem Herrn Jesus Christus zu verdanken, der sich so immens ins Mittel geschlagen hat, wie wir wissen, aus dieser Dankbarkeit heraus, wie er ihn gemeintlich zu jedem Wochenersten, er wird ja des Herrn Tag im Neuen Testament geheißen, ihm die notwendige Ehre bringen. Diese Ehre will er nicht von den Menschen allgemein haben, sondern nur von den Geschöpfen, die eine neue Schöpfung haben, die wiedergeboren sind. Mit der neuen Schöpfung, von den Erretteten der neuen Schöpfung will er diesen Dank haben. Von den anderen, wie wollen die Dank bringen, wenn sie gar nicht errettet sind? Gott suchte einstmals einen Menschen. Wir lesen davon in der Bibel. Er suchte einen Menschen, der gut war. Er suchte einen Menschen, der Gutes tat. Aber er fand nicht einen von ihnen. Wir lesen davon in Psalm 14, Vers 1 bis 3. Und wenn Gott sucht, dann hat er seine Augen offen, aber er hat keinen gefunden. Der Apostel Paulus redet von diesem Vorgang in Römer 3, Vers 12 davon und sagt, da ist auch nicht einer. Jetzt wissen wir, woher wir gekommen sind, woher unsere Voreltern kamen. Da ist auch nicht einer. Ein vernichtendes Urteil als Resultat unter dem Strich der Menschheitsgeschichte. Da ist auch nicht einer. Das ist schon furchtbar. Was die Sünde vermachte, an den Menschen zu vollziehen. Darum ist es auch reiner Irrsinn, von Gläubigen, die die kleinen Kinder in eine automatische Errettung hineinzureden versuchen, was völlig gegen das Wort ist und was die Bibel auch gar nicht kennt. Mit solchen philanthropischen Gefühlsansätzen können wir Gott nicht gerecht werden. Aber es kommt wie ein erlösendes Wort über die Lippen des Apostel Paulus nach seiner völligen Verlorenheit, die er erkannte, die da lautet, jetzt aber von der Sünde freigemacht. Sollte jemand meinen, dass der Apostel Paulus nicht mehr gesündigt hat, der irrt schwer. Die Bibel redet sogar über seine Sünden. Und endlich können wir sagen, nach 4000 Jahren der Menschheitsgeschichte konnte gesagt werden, Doppelpunkt, freigemacht. Das ist ein Wort. Freigemacht. Nicht irgendwann, sondern wie unser Textwort sagt, jetzt. Dieses Jetzt bezieht sich auf die Zeit nach Golgatha. Durch das herrliche Opfer Jesu am Kreuz hat Christus uns, die wir ihm gehören, freigemacht. Weil durch diese herrliche Tat seines Opfers das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu uns freigemacht hat. Dieses Gesetz, welches nicht von Menschen kommt, sondern von Gott durch Christus gegeben wurde. Wir wissen ja, dass im Alten Testament die Lade ein Bild von Christus war. In dieser Lade lagen die Gesetzestafeln. Aber wir haben mit dem alttestamentlichen Gesetz nichts mehr zu tun, weil geschrieben steht, dass Christus des Gesetzes Ende ist. So kommt auch von Christus das neutestamentliche Gesetz, das Gesetz des Geistes des Lebens, oder für solche Menschen, die zur Wiedergeburt gekommen sind. Sie sind und stehen in diesem Gesetz, auch dann, wenn sie noch sündigen, bleibt das Gesetz des Lebens für sie existent. Damit sind wir von der Macht der Sünde und des Todes in die im Neuen Testament beschriebene Freiheit gestellt worden. Die Ankündigung Jesu vor seinem Tode in Johannes 8, 32, die Wahrheit wird euch frei machen, erfüllte sich einstmals am Kreuz. Und die Wirkungen des Kreuzes laufen heute noch so wie damals, weil Christus dasselbe gestern wie heute ist. So lesen wir es. Geschwister, das ist die herrlichste Botschaft. Wir sind frei gemacht. Obgleich wir noch sündigen können. Wir sollen es nicht. Und hoffentlich hast du Probleme mit deinen Sünden. Wenn du keine hast, stimmt was mit dir nicht. Solange du noch Riesenprobleme mit deinen Sünden hast, stimmt's. Ist genau nach Gottes Wort und nach seiner Lehre. Aber versuche, Christus ähnlicher zu werden. Sein Wesen anzunehmen, dass du nicht mehr unter deiner eigenen Sünde leiden musst. Zwar sündigen wir noch, doch ist das Kreuzesopfer Christi so groß, dass der zweite Tod uns nichts mehr anhaben kann. Genau das ist dieses Gesetz des Geistes des Lebens. Der zweite Tod kann uns nicht mehr rauben. Soweit wir noch unter Sünden leiden, ich bin ganz ehrlich, ist das unsere Schuld. Sag ja nicht nein, weil du dann lügst. Wir müssen uns nur geistlich genug verhalten, dann kommt das Zeug unter die Füße. Denn für diese Freiheit hat Christus uns frei gemacht nach Galater 5, 1. Dort steht's geschrieben. Frage des Gehorsams zum Herrn ist auch unsere Sünde. Und weil dieses erhabene Opfer Christi durch Glaubensannahme das Gesetz des Geistes des Lebens eingeschaltet hat. Darum ist. In diesem Gesetz liegt auch die Kraft der Wiedergeburt. Und zwar von der Seite Gottes her. Diese herrliche Zeit der Gnade, in der wir ja leben dürfen, des alleinigen Gottes hat vermocht, den Verlorenen und den verdammten Sünder von der Macht der Sünde zu erlösen. Herrliche Botschaft Jesu. Ich bedauere jeden Menschen, der in der Zeit der Gnade verloren geht. Er geht verloren aus Liebe zur Sünde. Auch Gleichgültigkeit ist Sünde. Dies geschieht, weil der Christus im Gottesopfer einen solch unbeschreiblich hohen Wert, einen solch hohen Preis bezahlt hat. Aber auch, dass der Herr es ist, der unser verdientes Gericht auf sich genommen hat. Durch diese Freimachung vom Bann der Sünde, und ich sage hier, Sünde ist ein Bann, Beweis, dass die allermeisten Menschen aus diesem Bann gar nicht mehr herauskommen. Und der Teufel hat für jeden Bann noch eine zusätzliche Bindung auferlegt. Die gefährlichsten Bindungen sind die religiösen Bindungen. Aus denen kommt die Menschheit schlechter heraus als aus der Magie. Durch diese Freimachung vom Bann der Sünde konnten wir nun Sklaven Gottes werden. Die wir zuvor Sklaven der Sünde gewesen sind, dieses Sklaventum Gottes gründet sich auf den Tatbestand unseres sündigen Leibes, mit dem wir noch auch heute dem Herrn dienen. Aber der Herr will es so, dass wir mit einem sündigen Leib ihm dienen, mit dem Wort, haltet euch der Sünde für tot, ist es der größte Triumph aus den Sklaven Satans, Sündenleib, nun dem Herrn zu dienen. Dadurch wird der Leib nicht errettet, aber es ist ein Triumph unseres Gottes, in Heiligung des Leibes zu wandeln. Darum harrt auch heute noch der in Sünden versklavte Leib auf die Leibeserlösung nach Römer 8, Vers 23. Diese Leibeserlösung steht uns bevor, sobald der Herr wiedergekommen ist. Und er kommt. Und das nächste ist, er wird bald kommen. Und wir freuen uns darauf und rufen zu ihm: Komme bald, Herr Jesus. Die Errettung am Kreuz betraf ja auch nur die Seele, so dass die Erlösung des Leibes noch vor uns steht bei seiner Ankunft, bei seiner Parousie. Darum sind wir noch heute unseres Leibes wegen. Wegen unseres Leibes sind wir noch im Sklaventum. Infolge der freigemachten Sünde aber und der gewordenen Gottessklaven haben wir eine Stellung erreicht und besitzen wir unsere Frucht zur Heiligkeit, steht in unserem Text. Hier stellt sich natürlich zuerst die Frage, was ist die Frucht der Heiligkeit? So wie ein fauler Baum nicht eine gute Frucht bringen kann, so bringt der gute Baum gute Frucht. Der da erntet, steht geschrieben, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Johannes 4, 36. Wer sich dem Willen und dem Wesen Jesu gleichgestalten lässt, lebt in dieser Heiligkeit vor Gott. Diese gottgewollte Heiligkeit in unserem Wandel bringt automatisch Frucht hervor. Es geht darum, seiner Heiligkeit teilhaftig zu werden, nach Hebräer 12,10. Denn dies ist der Wille Gottes, unsere Heiligkeit, 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Diese unsere Heiligkeit soll in der Vollendung unseres Wandels die Frucht Gottes haben. 2. Korinther 7,1. Sobald wir also von der Sünde freigemacht sind, werden wir zugleich Gottes Sklaven sein. Das ist wohl auch für uns Menschen, die wir in Sünde gefallen sind, der höchste Titel, den wir hier auf Erden erreichen können. Gottes Sklaven zu sein. Wir blinken ganz kurz ins Alte Testament. Nur einen Augenblick. Da haben wir die Königin von Sheba. Die geriet außer sich, als sie das Sitzen und die Uniformen seiner Knechte sah. Ist gut, dass die stabil gebaut war, sonst wäre sie umgefallen. Das ist es. Das waren die Knechte, die Sklaven Salomos, ein Bild von unserem Gott. Nur darin haben wir die Frucht zur Heiligkeit, weil sie uns zur Frucht Gottes führt. Nein, zur Furcht Gottes führt. Unter den wahren Kindern Gottes gibt es in der Frucht der Heiligkeit sehr große Unterschiede. Wir selbst werden das feststellen können, im Groben schon. Zwar beinhalten sie letztlich für alle ewiges Leben. Doch entspricht es dem Willen Gottes, die Ewigkeitsfrucht aus der Quelle der Heiligkeit zu empfangen und nicht anderswo heraus. Aus der Heiligkeit Gottes, unseres Herrn. Nicht aus unserem eigengemachten Heiligungsleben. Das meint die Bibel nicht. Und weil der Wandel in Heiligkeit unser Teil ist, sind wir dafür, ein jeder für sich selbst, verantwortlich. Kostbarste Frucht für die Ewigkeit jetzt schon einzubringen. Ein jeder ist für sich selbst dabei verantwortlich. In Römer 1, Vers 4, da steht die Heiligkeit generell mit der Auferstehung der Toten in Verbindung. Hier war es aber unser geliebter Herr, welcher in dieser Heiligung lebte, als der Erste aus den Toten aufzuerstehen, der Erstling aus den Toten. Dieser Titel gehört ihm und kann von keinem Menschen ihm abspenstig gemacht werden. Auch von keinem Papa in Roma. Die Auferstehung erleben alle Erretteten, ob sie in geringer oder tiefer Heiligung leben. Das alleinige Privileg dafür ist, von der Sünde freigemacht zu sein. Was letztlich unsere Errettung ist. Nicht, dass wir durch Heiligung errettet werden. So etwas gibt es in der Heiligen Schrift nicht. Das ist eine Verderbnislehre. Das ist wieder was anderes. In Heiligung zu leben, können wir doch erst, nachdem wir überhaupt errettet sind. Vorher ist das gar nicht möglich. Also rettet sie uns auch gar nicht. Es werden in unseren letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu in der weltweiten Gemeinde Jesu die sonderbarsten Lehren aufgenommen. Sonst wäre ja die Heiligung reines Fleischeswerk. Zuerst von der Sünde freigemacht. Das ist die Lehre des Wortes. Sind wir Sklaven Gottes geworden. Das ist die große Basis, die Christus am Kreuz für uns erschaffen hat. Hierdurch bringen wir die Frucht der Gerechtigkeit. Der Ausdruck davon ist ewiges Leben. Welches Leben auch nicht unser Anfang, wohl aber die Ewigkeit als Ende anspricht. Das heißt, dass wir mit der hier auf Erden begonnenen Heiligkeit das Wesen Christi angenommen haben. Diese Heiligkeit hier auf Erden ist der Vorlauf für die Enderfüllung, wo wir in des Himmels Herrlichkeit sind, ihm gleich sein werden. Und das dort ist dann vollkommene Heiligkeit. Aber hier müssen wir etwas dazu sagen, weil wir dann auch keinen sündlichen Leib mehr an uns tragen. Die Heiligkeit auf dieser Erde allerdings bringt uns himmlischen Lohn. Die Heiligkeit in des Himmels Herrlichkeit bringt uns durch die Ewigkeiten der Ewigkeiten keinen halben Pfennig mehr als Lohn ein. Auch das muss gesagt sein, damit nicht jemand hier Überlegungen anstellt und sagt, na, ich werde oben alles nachholen. Da oben gibt's keinen halben Pfennig für die schwierigsten Akrobatenkünste. Was aber das Ende anbelangt, so ist es ewiges Leben. Nicht, dass dieses ewige Leben erst in der Ewigkeit beginnt. Unser ewiges Leben beginnt bei der Wiedergeburt, was unserer Errettung entspricht. Wenn es im Textwort heißt, als das Ende ewigen Lebens, so ist die Länge unseres irdischen Lebens praktisch nichts gegen die endlose Ewigkeit des ewigen Lebens. Wie groß ist doch unser Gott, der aus der verkommensten Seite der des Menschen unter der ganzen Schöpfung noch Gottes Familie machen kann. Ich werde das gleich beweisen. Wir hören gut zu. Der Herr ist's. Er gibt dem Wind Befehl und der Wind und das Meer gehorchen ihn. Matthäus 8, Vers 27. Der Herr gibt den Befehl und die Fische gehorchen ins Netz. Lukas 5, Vers 6. Der Herr gebietet einem unsauberen Geist. Er gehorcht und fährt aus nach Markus 9, Vers 25 bis 27. Der Herr gebietet den Menschen, allen Buße zu tun, und sie gehorchen nicht. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Das ist der in Sünden gefallene Mensch in der Schwachheit seines Fleisches. Unterste Gangart seiner ganzen Geschöpfe. Er rangiert in der ganzen Schöpfung an letzter Stelle. Ausgerechnet da heraus erwählt sich der Herr seine himmlische Familie. Und genau diesen Menschen gibt Gott ewiges Leben und erhöht ihn wie keinen Erzengel sonst als einen Erretteten bis auf den Thron Gottes. Diese Herrlichkeit ist unser Ziel, ist unsere Heimat, weil unser Bürgertum in den Himmeln ist. Solange wie wir auf dieser Erde leben, sind wir hier Fremdlinge, wie einstmals Abraham in Kanaan, der in Zelten wohnte. Wir müssen nicht hier in Europa in Zelten wohnen, sollten aber von den Dingen des irdischen Lebens gelöst sein. Dabei geht es nicht nur um die materiellen Dinge dieser Welt, sondern um unser eigenes Ego, welches wir als Kinder Gottes auch heute noch durchzusetzen versuchen. Diese unsere Rechtsuche entspricht nicht dem Sklaven Gottes, wo wir doch bekennen sollten, jetzt aber von der Sünde freigemacht. Liegt etwa in der Rechtsuche eine Frucht zur Heiligkeit? Sag mir's. Ich persönlich glaube niemals. Denn aus der Sünde kann nichts Positives hervorkommen. Warum tun wir es dann doch? Weil wir die Sünde der Rechtsuche mehr lieben als unseren Herrn Jesus. Die Liebe zum Herrn setzt auch unseren Sünden die Grenzen. Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Haben wir Umgang mit Eigenwilligkeiten und Rechtssuche, so sage ich dir heute, dass deine Frucht zur Heiligkeit im Himmel nicht groß sein wird. Niemals können wir anderen ein Zeugnis sein, wenn wir mit uns selbst vor dem Herrn nicht in Ordnung leben. Das ist ein Unding. Doch wollen wir auch nicht auf die Umstände schauen, sondern auf unseren Herrn blicken, der alles das überwunden hat am Kreuz. Durch ihn haben wir in allen Ewigkeiten, der Ewigkeiten, wie die Schrift uns sagt, ewiges Leben. Und dafür danken wir ihm aus vollem Herzen. Amen.